Lass uns doch zusammen aufschlagen, auftippen, aufblättern, mitlesen. Lukas Kapitel 6, die Verse 12 bis 16. Lese ich uns mal vor. Lukas Kapitel 6, die Verse 12 bis 16. Du kannst heute den ganzen Morgen deinen Finger im Lukas lassen. Wir springen da so ein bisschen hin und her. Jetzt lass uns mal einfach das lesen und dann bete ich noch. Lukas Kapitel 6, die Verse 12 bis 16. Nicht lange danach stieg Jesus auf einen Berg, um zu beten. Er betete die ganze Nacht hindurch zu Gott. Bei Tagesanbruch rief er all seine Jünger zusammen und wählte 12 von ihnen aus, die er Apostel nannte. Dies sind ihre Namen: Simon, der auch Petrus nannte, Andreas, der Bruder von Petrus, Jakobus, Johannes, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon, der Zelot, Judas, der Sohn des Jakobus und Judas Iskariot, der ihn später verriet. Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen für dein wunderbares Wort. Danke, dass du uns das geschenkt hast und dass es uns Leben bringt, dass es uns Freude bringt, dass es die Quelle ist, aus der wir schöpfen dürfen. Und so bitte ich dich auch heute Morgen, Heiliger Geist, dass du Dinge für uns lebendig machst, dass etwas hängen bleibt an dem, was du uns sagen möchtest. Und schenk uns auch die Gnade, es dann auch umzusetzen. Dafür preisen wir dich und erheben dich. Amen. Ihr Lieben, heute möchte ich mit euch über Freundeskreis sprechen. Und vor einigen Jahren war ich in einem afrikanischen Land unterwegs. Und dort habe ich ein ganz eigentlich interessantes Erlebnis gehabt zum Thema Freundeskreis. Und Freundeskreis heute nicht so vielleicht, wie du es denkst, Freundes und dann dein Kreis, sondern es geht eigentlich eher um Freunde und einen Kreis. Und wenn man das na klar zusammentut, ist es Freundeskreis. Aber als ich dort in dem afrikanischen Land war, mitten im Nirgendwo, da habe ich realisiert, dass Menschen ganz anders aufwachsen, so wie wir das tun. Weil dort sind wir angekommen, sind dann irgendwo hingefahren, mitten im Nirgendwo, und da kommst du auf eine Ansammlung von Hütten. Und das sind dann vielleicht so 10, 20 Hütten, die so manchmal im Kreis, manchmal in anderen Ecken, so jedes Stamm, jedes Volk dort hat so seine eigene Art und Weise, wie sie denn die Hütten platzieren. Und du kommst dann dort an und bist in dieser Hüttensammlung. Und dann realisierst du relativ schnell, dass so ein Stamm auch gleich fast die gleiche Familie ist, ne? Dann ist hier da, dann wohnt da der Onkel, da wohnt die Tante, da wohnt der Cousine, da wohnt der Großneffe, da wohnt alles so irgendwie zusammen, ne? Und dann bist du da, dann sind wir aufgewacht, dann waren die Stammesältesten, Dorfältesten waren da, die begrüßen dich und sind ganz fröhlich. Und dann den einen Tag hatten wir nichts wirklich was zu tun. Dann habe ich mir so ein bisschen beobachtet, wie das Leben dort so ist. Dann siehst du, dass die größeren Geschwister sich um die kleineren Geschwister kümmern, ne? Siehst du, dass das größere Geschwister tut wickeln, tut jenes machen, tut kochen, tut putzen, tut alles. Dann ganz auch schon früh am Morgen gehen die kleineren Jungs, die noch nicht zur Schule gehen, gehen mit den ganz kleineren Jungs zusammen die Ziegen auf die Felder bringen, die Schafe rauszubringen, und auch eine Kuh, wenn sie eine hatten, wird dann auf die Felder gebracht, ihr Lieben. Und nicht so Felder, wie du hier bei uns siehst, ne? Sondern in der Regenzeit ist es ein Feld, im Sommer ist es so, such mich Gras, ne? Und finde mich oder auch nicht. Aber die sind dort morgens unterwegs und hüten dann die Ziegen, gehen dann mit so einer Herde raus. Wahrscheinlich so alle Jungs in demselben Alter aus dem Dorf gehen dort miteinander, tun die Ziegen hüten, die größeren bringen es den kleineren bei, und das funktioniert, ne? Und dann abends ist Versammlung und irgendwie sind sie alle da, und ich frage dann den Pastor, ja, und wer passt denn auf eure Kinder auf, ne? Die haben nicht nur zwei, die haben nicht nur drei, sondern die haben so mehrere, ne? Und dann sagt er, du, das Dorf passt auf die Kinder auf. Wie, das Dorf passt auf die Kinder? Das ist ganz normal. Wir gehen alle zum Gottesdienst, das wissen die. Und dann wird da so von Hütte zu Hütte gegangen, geguckt, schlafen die Kinder, ist alles in Ordnung mit ihnen, geht das? Und als ich da saß und überlegte, kam mir dieses afrikanische Sprichwort wieder zurück, dass es ein Dorf braucht, um ein Kind zu erziehen oder großzuziehen. Und habe dann realisiert, dass diese Menschen in einer ganz anderen Beziehungskreis aufwachsen, wie wir das tun oder wie ich das tat. Ne? Es ist ganz anders. Es ist nicht so, wie wir das tun, sondern die Realität ist, bei uns ist alles irgendwie verstreut, oder nicht? Meine Familie ist ja das beste Beispiel. Ein Teil meiner Familie wohnt in Amerika, ein Teil ist hier, ne? Und auch da sind wir überall verstreut, ne? Aber da leben die Menschen in so einer innigen Gemeinschaft. Sie leben richtig eng miteinander. Das hat Vorteile und Nachteile, kommen wir gleich dazu. Aber wenn wir bei uns in Europa zurückschauen, ist es auch noch nicht ganz so lange her, dass wir auch so aufgewachsen sind, ne? Aber die Industrialisierung und die Globalisierung hat uns auseinandergerissen, ne? Früher war das ganz normal, wenn du auch in Deutschland im Dorf aufwachste, dass du den Job deines Vaters übernimmst. Manchmal gibt es so Ausreißer, ne? Aber normalerweise war das klar, du nimmst das und wenn nicht, gehst du in ein anderes Handwerk, wenigstens ein Dorf weiter. Dann durfte man studieren gehen, das war auch okay, aber eigentlich solltest du wieder zurückkommen, ne? Aber dann durch die Industrialisierung und auch durch die Globalisierung haben wir angefangen, ein ganz anderes Leben zu leben. Wir haben nicht mehr dieses dörfliche Zusammensein, wo wir als eine Gemeinschaft miteinander leben, miteinander unterwegs sind, sondern plötzlich geht es um uns. Meine Karriere, mein Weg, meine Träume, die Dinge, die ich wollte. Und dann haben wir das auch umgesetzt und haben das gelebt. Und wir lieben Freiheit, Unabhängigkeit, Individualität, sind alles wunderbare Werte, und Dinge, wo wir dankbar sein können, dass wir sie haben. Lass uns dankbar sein, dass wir zur Schule können, zur Uni können. Lass uns dankbar sein, dass wir dieses auch globale Bild haben, wo wir so schnell Menschen helfen können, unterstützen können, was vor Jahren noch nicht wirklich war. Das ist nicht alles schlecht, was da passiert ist. Aber in uns, wenn es um Beziehungen geht, ist etwas geschehen in den letzten Jahren, das uns nicht mehr zu den Gemeinschaftsmenschen gemacht hat, sondern eigentlich sind wir individuell, ne? Es geht um mich. Ich bin das Zentrum von dem, worum es geht. Und ich schaue, was für mich gut ist. So sind dann auch Altenheime entstanden und alles Mögliche, wo man die Leute abschiebt, ne? Wo man sie hintut. Früher ging das gar nicht. Man hat sich um die ganze Familie hat sich gekümmert. Du in Afrika den Dörfern erzählst, dass wir Altenheime haben, dann schütteln die den Kopf und sagen, was ist denn das? Und ihr Lieben, alles hat seine Berechtigung. Bitte nicht falsch verstehen. Alles ist richtig. Aber wenn wir zurückschauen, kommen wir woanders her. Und ich glaube auch, dass sich Gott etwas anderes gedacht hat. Und deswegen habe ich mir heute mal so überlegt, lass uns mal Jesus und seinen Freundeskreis anschauen. Wenn Jesus wirklich unser Vorbild ist und wenn Jesus derjenige ist, zu dem wir werden wollen und wo wir immer wieder sagen, das ist unser Weg, wir wollen Christus ähnlicher werden, dann sollten wir uns doch auch mal die Zeit nehmen, Jesus Freundeskreis ein bisschen zu beleuchten. Und zuallererst müssen wir uns anschauen, wo Jesus eigentlich aufgewachsen ist. Und das können wir lesen in Lukas 4, Vers 16. Da schreibt uns Lukas, als er nach Nazareth kam, wo er seine Kindheit verbracht hatte, ging er wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Nun, ihr Lieben, Nazareth ist vielleicht sogar kleiner wie Unshorst, ne? Als du mich vor 5 Jahren oder 3 Jahren gefragt hast, wo Unshorst ist, dann hätte ich gesagt, was für eine Wurst? Keine Ahnung. So, und vergleichbar ist Nazareth. Es gibt in den meisten Aufschriften der einfach offiziellen römischen oder auch jüdischen Aufschriften findet man Nazareth gar nicht, ne? Das biblische Zeugnis ist fast das einzigste, das es gibt von Nazareth, bis man dann in den letzten Jahren in der Archäologie nachgefunden hat, dass es auch Nazareth gibt. Und wenn du heute Israel besuchst, findest du Nazareth. Aber höchstwahrscheinlich war Nazareth so eine Ansammlung von kleinen Häusern. Es haben vielleicht da 50, 60, vielleicht waren es auch 100, 200 Leute gelebt. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall waren das kleine, enge Häuser. Nun, Jesus hatte nicht sein eigenes Zimmer, als er zur Schule ging oder zum Rabbi zum Lernen, ne? Jesus hatte auch nicht das, sondern die lebten höchstwahrscheinlich einfach in so einem kleinen Hütte, paar Quadratmeter, wo gegessen wurde, wo geschlafen wurde. Und wenn sie ein bisschen reicher waren, und man weiß es nicht ganz genau, man vermutet eher, dass Jesus' Familie nicht so wohlhabend war, vielleicht hatten sie eine Abstellkammer, die man abschließen konnte oder die verschlossen war, wo wenigstens das Essen war. Aber Jesus wuchs eigentlich auf, indem da schläft Mama, da schläft Papa und dann gab es ja auch noch Geschwister irgendwann und die schliefen da alle, ne? und nicht auf einem Wasserbettmatratze, sondern die schliefen auf Stroh, ne? Wurde dann Stroh, eine Decke drüber gelegt und da war Jesus. Das heißt, Jesus wuchs in dem auf, dass man zusammen war, ne? Dass man eng aneinander war, ne? Dass wenn der Vater schnarchte, man es aushalten musste. Ne? Gut, in Israel konnte man zur Zeit dann auch die meisten Zeit auch draußen schlafen, aber da wurde es auch im Winter kalt, da geht das schwierig. Ne? Aber wir müssen einfach uns mal verstehen, das ist das, worin Jesus aufgewachsen ist. Er ist aufgewachsen auch darin und wir erkennen das in Vers 16, sein Dorf kannte ihn. Ich weiß nicht, ob du in deine Heimatstraße zurückgehst, ob die Menschen dich dort noch kennen und dich an dich erinnern. Aber Jesus kam da und sie kannten ihn. Aha, Jesus, bist du wieder da. Und wahrscheinlich kommt so den ein oder anderen Gedanken, der kleine Schlingel, ne? Der war frech, weiß nicht, wie er war. Keine Ahnung, es steht uns nicht geschrieben. Ne? Aber das war das, er war bekannt in seinem Dorf. Warum? Weil er in einer Gemeinschaft aufwuchs, die einen gegenseitig kannte, die einen unterstützte und die einen half. Und gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, dass Israel von den Römern besetzt war. Ne? War ja nicht so, dass die in Freiheit lebten. Und wenn du zu Menschen gehst, die ein Stück weit unter einem Joch leben, ist immer ein größeres Gemeinschaftsgefühl und Hilfegefühl da, wie sonst woanders. Ne? Aber die Realität ist, die Nachbarn von Jesus kannten ihn, Jesus kannte seine Nachbarn und die kannten sich in- und auswendig. Und als dann Jesus in der Schrift vorzulesen wollte, haben alle die Leute den Kopf geschüttelt und gesagt, ist das nicht der Jesus, den wir kennen von klein auf? Und dann kommt dieses Riesensprichwort, der Prophet hat daheim nichts zu sagen. Ne? Das ist ein Stück weit so das, was wir Väter immer sagen, wenn unsere Kinder nicht zuhören. Ne? Aber Jesus wuchs darin auf, in dem Zusammenhalt, in Englisch sagt man Community, Kommunität, wo man zusammenlebte. Er hatte auch eine Stammeskultur. Auch zu diesem Zeit in Israel war es schon noch wichtig, aus welchem Stamm du kamst. Sie wussten einfach, wie weit sie zurückgehen. Sie wussten die Geschichte ihrer Familie, ihres Stammes. Das wurde immer wieder erzählt. Der Vater Josef saß mit Jesus und hat ihm erzählt, was das Volk Israel gemacht hat. Nicht, dass er es nicht wusste und nicht, dass er nicht dabei war. Das ist auch schwierig, wenn du jemandem was erzählen musst, wo er dabei war. Wahrscheinlich hat er genickt und gesagt, ja, weiß nicht. Aber das hat er erlebt. So ist er groß geworden und er kannte die Bedeutung von Familien. Und ihr Lieben, Familien ist für mich wichtig, nicht nur was dieses Mann, Frau, Kind, sondern Familien auch die, die nicht verheiratet sind, auch die, wo keine Kinder bekommen, die haben alle ihren Platz gehabt in dieser Struktur, in diesem Leben, wie sie miteinander gelebt haben. Also einfach nur mal im Hintergrund, dass wenn Jesus über Freundschaft und über Zusammenleben lebt, dann spricht er von etwas, was uns ein Stück weit fremd ist, ne? Was uns für vielleicht so eine Art Klosterkultur ist, ne? Wo wir sagen, ja, wenn du mit 12 Geschwistern aufgewachsen bist, hast du es vielleicht ein bisschen erlebt, ne? Aber die meisten von uns, wir kommen aus Haushalten mit, wo 3 Kinder schon viel ist und 5 asozial galt, ne? Und da kann man das vielleicht noch ein Stück weit nehmen, aber man kann nicht das bis heute hineintun. Also gut. Und jetzt schauen wir uns den Freundeskreis an. Zuallererst schauen wir uns die Mitte an. Und da haben wir in Vers 12 gelesen aus Lukas Kapitel 6. Nicht lange danach stieg Jesus auf einen Berg, um zu beten. Er betete die ganze Nacht hindurch zu Gott. Wir sehen immer wieder bei Jesus, und du kannst den schwarzen oder den roten Punkt anzeigen, wir sehen immer wieder bei Jesus, dass in allem, wo er beschäftigt war und in allem, was er war, dass Gott das Zentrum seines Freundeskreises war. Es war sein Vater. Und nicht nur als er 30 wurde und dann seinen Dienst angefangen hat, sondern als er mit 12, als sie nach Jerusalem gegangen sind, um dort zu feiern, haben sie ihn auf dem Weg zurück vergessen. Wir hatten es ja letztens in der Predigt gehört. Und was sagt er zu seiner Mama? Weißt du nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Das heißt, für ihn, für Jesus war die Beziehung zu seinem Vater, war die Beziehung zu Gott das Zentrum in dem, wie er lebte und was er tat. Es war alles, es war seine Mitte. Ich finde das so erstaunlich von ihm, dass er von sich selber immer wieder sagt, ich habe nur das getan, was ich vom Vater gesehen habe. Ich habe nur das gesprochen, was ich von ihm gehört habe. Und ja, es ist zutiefst herausfordernd und es ist auch schwierig, das direkt umzusetzen und zu fragen, ja Jesus, ich würde ihn gerne fragen, wie hast du das gemeint, wenn der hat Gott zu dir gesagt, iss Brot und du hast gegessen und wenn er sagte, faste, dann fastest du, das ist zu klein gedacht. Aber wie war das? Aber was er zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass die Beziehung zu seinem Vater das Zentrum war seines Freundeskreises. Also von dem Tod des Johannes des Täufers hört, was macht er zuerst? Die Bibel sagt, er geht weg, um im Vater alleine zu sein, mit ihm zu beten, mit ihm zu sprechen. Das heißt, Gott, sein Vater, war für ihn das Zentrum seines Freundeskreises. Es war die Mitte. Es war da, wo er sich die Kraft, die Quelle, die Freude, das Durchhalten für seinen Tag und für seine Woche immer wieder neu geholt hat. Und für mich ist das interessant, warum musste Jesus in die Beziehung mit dem Vater investieren, wenn sie doch eins waren? Jesus sagt, der Vater und ich sind eins. Warum hat er diese Momente gehabt, wo er weggegangen ist, um alleine zu sein? Eigentlich kann man sich schon fragen, ja, ihr wart doch immer zusammen, oder nicht? Ja, richtig. Aber trotzdem ist das Innerste von Jesu Freundeskreis diese direkte Beziehung zum Vater gewesen. Und wenn er das braucht, brauche ich es auf jeden Fall auch. Und so ist es in unserem Leben. In unserem Leben darf die Beziehung zu Gott, zu Jesus, zum Heiligen Geist, es darf das Zentrum, es darf die Mitte sein. Es ist der Ort, wo wir Kraft bekommen, wo wir unsere Quelle haben, wo wir unsere Identität gestiftet bekommen, wo wir unser Leben haben, wo wir uns auch zuallererst ausweinen dürfen, wo wir uns ärgern dürfen, wo wir uns freuen dürfen. Die ganze Palette, die dir so einfällt, ist das, wo Gott das Zentrum ist. Und trotzdem wissen wir das alles und gleichzeitig ist es immer wieder neu herausfordernd, diese Momente zu haben, mit Gott alleine zu sein, in die Beziehung zu ihm zu investieren, da hineinzutun. Es ist immer wieder eine Herausforderung, aber wir sehen es bei Jesus. Und ich sage immer, Herr Jesus, ich will so sein wie du, hilf mir, meine Beziehung zum Vater so zu leben, wie du es tust. Hilf mir einfach. Lass mich nicht los. Hilf mir, dass ich auch in diesem Bereich so werden kann wie du. Das heißt, Jesus Mittelpunkt seines Freundeskreises war und ist die Beziehung zum Vater und gleichzeitig kann es auch unsere sein. Und dann schauen wir einen Kreis weiter. Den haben wir ja auch schon gelesen in Vers 13. Bei Tagesanbruch rief er all seine Jünger zusammen und wählte 12 von ihnen aus, die er Apostel nannte. Und dann ein bisschen weiter später in Lukas 9, Vers 28 steht, etwa 8 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit auf einen Berg, um zu beten. Das heißt, wir sehen, dass Jesus einen nächsten Kreis bei seinen Freunden hat. Und zwar, das ist ein Kreis von 3 bis 12 Personen. Jesus ruft erst 12 Jünger zu sich, und sagt, ihr seid jetzt meine besten Freunde. Und ich nenne das so, weil das für uns vielleicht verständlicher ist. Für die Jungen unter uns BFF oder sowas. Best Friend Forever. Und er ruft sie in eine engere Freundschaft zu sich hin. Diese 12 Menschen. Und na klar, investiert er in sie und er macht Jüngerschaft mit ihnen, alles, was wir so uns vorstellen. Aber gleichzeitig lässt er diese 12 auch näher an sich heran. Er lässt sie sehen, wie er aufsteht, wie er sich aufregt, wie er geärgert ist, wie seine Füße jucken, wie, weiß er sicher, die sich die Fingernägel schneidet. Alles das sind Dinge, die diese besten Freunde sehen und verstehen. Ne? Und bei diesen engen 12 besten Freunden geht es darum, hey, ich verstehe dich. Was Jesus wollte mit den Jüngern ist, dass sie ihn verstehen, ein Stück weit. Hat ja nicht geklappt, hat einen Heiligen Geist gebraucht, um dass das klappt. Aber Jesus' Anliegen war, mit ihnen, verstehst du noch? Als Philippus einmal zu Jesus kommt und sagt, zeig uns doch den Vater. Was sagt Jesus zu ihm? Hast du noch nicht kapiert? Also in diesem inneren Kreis geht es, dass man sich einander versteht. Es geht nicht darum, dass man immer sich einer Meinung ist, aber es geht darum, zu verstehen. Man teilt ähnliche Werte, man hat die gleiche Weltanschauung, man tut ein Stück weit das Leben, gemeinsam leben, hat Ziele, die man zusammen erreichen will. Man ist miteinander verbunden. Diese 12 mussten da durch. Ne? Sie haben einmal Ja gesagt und dann alles bis auf einer bis ans Ende auch durchgehalten. Ne? Und dann macht Jesus noch was. Er hat dann diesen Kreis von 12 Leuten und da pickt er sich nochmal 3 heraus, die er, und jetzt rede ich wieder in unserer Sprache, theologisch kriege ich eins aufs Deckel, das ist in Ordnung, nennt er das in seine 3 engen Freunde. Das sind enge Leute. Herz zu Herz, Seele zu Seele, tiefe Verbundenheit. Das sind so diese Seelenverwandten, wie wir es nennen würden, dass du vielleicht verstehst, um was es geht. Johannes wird als der bezeichnet, der mit seinem Ohr an Jesu Herz lag und einfach da ein Besonderes war. Na, Petrus war ja, obwohl er auch zu diesem Dreierkreis gehörte, ja auch am Ende auch neidisch auf Johannes. Ja, Jesus, was wird denn mit Johannes passieren? Ne? Das heißt, wir sehen hier, dass aus dieser Gruppe von 12 Jesus nochmal 3 enge Freunde hatte. Und in diesen 3 engen Freundschaften ging es darum, dass man miteinander verpflichtet ist, den Charakter des anderen zu entwickeln. Jesus mit Petrus nach der Auferstehung ist schon krass, ne? Liebst du mich? Warum Petrus? Die anderen haben genauso wenig geglaubt und sind genauso abgehauen, ne? Warum Petrus? Warum? Weil er in diesem engen Kreis war, wo Jesus gesagt hat, hey, wir sind enge Freunde, wir schauen auf unseren Charakter, wir schauen, um was es in unserem Leben geht. Und ich finde das so fantastisch, dass Jesus das hat, weil wir leben in dieser Traumwelt, dass es diesen einen besten Freund gibt. Und wir suchen Ausschau nach diesem einen besten Freund. Und dieser eine beste Freund tut mir jetzt schon leid. Warum? Weil er deine ganzen Verlangen gar nicht erfüllen kann. Und du kannst auch nicht der eine beste Freund für irgendjemand sein, weil es gar nicht geht. Weil dieser eine beste Freund muss ja alles können. Mit dir lachen, mit dir weinen, mit dir trauen, mit dir Spaß haben, dich weiterbringen, dich korrigieren, dich, soll ich noch weitermachen? Und wenn du mich suchst als dieser Freund, sage ich, Hedschkäbele kann ich nicht. Und wir sehen das auch bei Jesus, dass er das auch nicht hatte, sondern er hatte 3. Und ich glaube, dass das für uns in unserem Leben wertvoll ist, wenn wir 3 BFFs haben. Und jeder von diesen 3, du kannst auch 4 haben, das sind auch 2 in Ordnung, aber jeder von denen hat andere Eigenschaften. Jeder von denen hat etwas anderes, wo du weißt, da kann ich mein Innerstes teilen. Da kann ich ehrlich sein, da kann ich offen sein. Ja, in dem Kreis der 12 ist es manchmal schwierig, weil irgendwie hat der Herr Jesus da auch noch den Jakobus dazu getan und den mag ich nicht so, aber wir hocken halt jetzt mal zusammen. Aber danke, dass es noch diese 3 gibt, wo ich ehrlich sein kann, ne? Wo wir miteinander uns hinsetzen, wo wir uns gegenseitig in unser Leben schauen lassen. Aber was sind jetzt 3 Eigenschaften, die so dieser innere Kreis von 3 haben könnten? Und ihr Lieben, ganz wichtig ist Erreichbarkeit und Verfügbarkeit. Als wir von Nidda nach Bühl gekommen sind, sind wir hierher auch gekommen, weil wir gesagt haben, wir haben in Nidda ein Leben in Isolation gelebt. Unsere ganzen Freunde waren überall, nur nicht da, wo wir wohnten. Und wenn ich jemanden anrufen musste, musste ich auf Zeitumstellungen gucken. Ich musste jenes machen und dieses machen. Und ihr Lieben, das ist toll, aber das ist kein enger bester Freund. Sondern was wir benötigen, ist etwas, was einfach zwischen 5 und 20 Minuten entfernt ist. Weil das alleine ist das, was wirklich lebbar ist. Ja, Zoom, okay. Ja, wir leben in Technologiezeitalter. Alles in Ordnung. Aber ich sage dir eins, wenn es hart auf hart kommt, kann man über Zoom nicht umarmen. Wenn es hart auf hart kommt, brauchten wir denjenigen, der 5 bis 20 Minuten entfernt ist, wo man hinfahren kann und wo man weiß, der ist verfügbar, der ist erreichbar. Da kann ich reinkommen morgens um 6, wenn ich nicht geduscht bin, er ist nicht geduscht, nicht geschminkt, nichts. Ich kann da auftauchen. Und das geht, na klar, auch über Zoom, aber es geht nicht in die Tiefe. Das nächste ist, was so wichtig ist, ist demütig. Such dir jemanden, der demütig ist. Ecke auch mal deine Wahrheit aushält und der, wo du auch mal seine Wahrheit aushältst. Und der letzte Punkt ist Sicherheit oder Transparenz. Menschen, die wirklich sagen, was Sache ist. Und wichtig ist, lass uns da nach Ausschau halten, nach Menschen, die nicht weit weg sind. Das ist das, was geschehen ist. Und das ist das, was früher so kostbar war, dass immer jemand um die Ecke war. Es war immer jemand da. Nahe, wo du wohnst. Nahe, wo du bist. Und da kann ich dich na klar fragen, wer sind denn deine 3? Lass es auch 4 sein. Wer sind deine 12? Ne? Und ja, kann man uns auch aufteilen. Ich habe einen, der hier wohnt, einen, der in Amerika wohnt und der nächste wohnt, was weiß ich, in Berlin. Alles in Ordnung. Aber haben wir diese Menschen, wo wir wissen, da können wir hin. Und wenn du es noch nicht hast, dann sage ich dir jetzt schon, bete doch dafür, dass du zu so einem Freund wirst. Weil dann wirst du realisieren, dass dann plötzlich jemand anders auch zu deinem Freund wird. Und der nächste Kreis, in den wir hineingehen, ich tue die Kreise ziemlich abfragen, relativ zügig, aber ich habe für viele Kreise nachher Fragen, wo du dich die ganze Woche in die Tiefe beschäftigen willst, wenn du das denn möchtest. Der nächste Punkt ist, wir lesen das in Lukas 10, Vers 1, ich nenne es das Dorf. Daraufhin wählte der Herr 72 andere Jünger aus und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Dörfer, die er aufsuchen wollte. Der nächste Kreis, dem Jesus unterwegs ist, ist eine Gruppe, du kannst ruhig auch zeigen schon, ist eine Gruppe von 50 bis 70 Menschen. Es ist so die nächstgrößere Dimension, mit denen er enger zusammenlebt. Und was mich fasziniert, zum Beispiel hier bei uns in der Gemeinde, ist, dass es so wichtig ist, dass wir in einem Netzwerk von Beziehungen leben, die immer mal wieder regelmäßig in unserem Leben eine Rolle spielen. Es ist so wichtig, dass wir in einem Gemeindenetzwerk leben, wo ich am Samstag um 14 Uhr den Pastor Roland am Mittagessen nerven kann und ihm sagen, ich habe keinen Lobpreisleiter, könnt ihr mir was ausleihen? Ne? Und Tag später steht's hier. Das ist nicht wunderbar? Und das ist dieser nächstgrößere Rahmen, in dem Jesus unterwegs war, in dem er einfach von einer größeren Menge 70 aussuchte und sagte, ihr geht jetzt da unterwegs. Und na klar ist das unsere Gemeinde, ist dieser nächste größere Kreis. Aber gleichzeitig soll dieser nächste größere Kreis auch deine Straße sein, in der du wohnst. Dein Viertel, dein Unzhurst, dein Altschweier, wo auch immer du wohnst. Eigentlich ist es von Gott gedacht, dass auch das dieses größere Netzwerk ist, wo du unterwegs bist. Sonja hat mir vor einiger Zeit erzählt, was ist denn das gewesen, was die Menschen durch die Kriege gebracht hat? Und das, was durch die Kriege gebracht hat, sagte sie, hat das irgendwo gelesen oder geguckt, das weiß ich nicht mehr genau, sagte sie es, dass man ein Netzwerk von Nachbarn hatten, die sich gegenseitig geholfen hat. Und hier, ihr lieben Nachbarn, Menschen, die neben uns wohnen, Menschen, die vor uns wohnen, hinter uns wohnen, Menschen, wie wir da unterwegs sind. Und da müssen wir uns schon fragen, die Leute, wo wir sind, ja, in der Gemeinde kennen wir uns, aber auch dort, wo ich wohne, bin ich denn eingebracht in dieses Netzwerk von Menschen, das da unterwegs ist, oder bin ich immer noch der komische Pfarrer, der da wohnt? Aber das ist das, wie Jesus unterwegs war. Er hatte diese nächste Gruppe von Leuten. Als Jesus kam, da ging immer jemand mit. Ne? Und wenn Jesus allein mit Gott sein wollte, haben sie ihn gesucht und am nächsten Tag spätestens wieder gefunden. Und er wollte einmal essen, ging nicht, weil wieder viele da waren. Ne? Aber wir können daraus herausnehmen, dass es für Jesus wichtig war, diesen Blick zu haben, dass es dieses Netzwerk von Menschen gibt, die immer mal wieder eine Rolle in unserem Leben spielen. Aber es ist na klar auch nicht möglich, ist, unsere Herzen bis zur Tiefe zu teilen und das, was der innere Kreis kann, nicht zu tun. Interessanterweise ist ja auch, dass genau die Apostelgeschichte uns das zeigt. Im Kapitel in Apostelgeschichte 2, 44 erinnert euch, die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Das war dieser nächstgrößere Kreis von 50 bis 70 Menschen, die so miteinander unterwegs waren. Und dann kommt der allerletzte Kreis von Jesus' Freundeskreis und das war die Menge. Und Das können wir nachlesen in Lukas 9, die Verse 12 bis 14. Ich möchte euch jetzt nur den Vers 14 lesen. Es waren etwa 5000 Männer. Das ist die Geschichte, wo Jesus das Essen vermehrt, sodass alle, die ihm zugehört haben, zu essen bekommen. Und es wird hier nur die Männer aufgelistet. Das heißt, die letzte große Gruppe, die Jesus hatte, war die Menge. Das waren ganz schön viele, ne? Und ja, ist es schwierig, da jetzt jeden zu kennen, mit jedem eine Beziehung zu leben, jedem in ein Netzwerk zu tun. Aber wir realisieren, dass Jesus den Mengen, den Großen nicht aus dem Weg gegangen ist, sondern es auch ein Teil seines Lebens war und eigentlich genauso selbstverständlich für ihn war, wie die Beziehung zum Vater, wie die Beziehung zu den Dreien oder den Zwölfen und wie die Beziehung in dem Netzwerk, das er lebte, war für ihn genauso selbstverständlich, dass es ganz viele Leute gibt, ne? Er sagt ja, fast beiläufig zu seinen Jüngern, gebt ihr ihnen doch zu essen, ne? Ziemlich sehr, das ist was Besonderes, wenn hier so viele Leute da gewesen wären, ne? Und die Realität ist, wir Menschen, wir brauchen das, Teil einer größeren Gruppe zu sein. Wir benötigen das, wo wir einfach wissen, ich weiß nicht, wie es euch am Sonntag der Konferenz ging, wo es hier rappelvoll war, es war stickig und ja, es war nicht das schönste Klima in diesem Sinne, aber dieses Zusammenkommen in der großen Menge, Gott anzubeten und Gott zu loben, ist etwas, was mit uns was macht und wo wir wissen, wow, bin ich alleine. Elia haut von Gott ab und macht da seine Pity-Party. Oh Herr, ich bin ganz alleine und nur niemand und ich kämpfe halt für dich alleine. Und Gott sagt, nee, da gibt's noch eine Menge, ne? Er sagt nicht, da gibt's noch 2, 3 irgendwo, sondern da gibt's noch mehrere tausend. Kein Stress, alles gut. Und was mich am Missionsdienst so begeistert hat, ist, wenn ich in Ländern unterwegs war, zu sehen, wo Gott verschiedene Dinge tut. Und ich weiß, hey, ich bin Teil davon. Ich bin Teil seiner weltweiten Kirche, auch der weltweiten Kirche in China, im Iran. Auch wenn ich nicht da bin, ich bin Teil. Das sind unsere Geschwister, die da etwas tun. Und wenn ich die Kirchengeschichte zurückschaue, was Gott getan hat, dann feiere ich das, weil ich Teil davon bin. Ich bin Teil von dem Großen, was Gott tut. Und manchmal ist es einfach gut, wenn wir zusammenkommen, wo wir in großen Gruppen Gott loben, Gott preisen. Und gleichzeitig ist es auch für uns wichtig, das zu tun. Mein Bruder aus Amerika, der sagt mir immer, Johannes, wenn die Familie meiner Frau zusammenkommt, dann sind wir schon fast größer wie deine Gemeinde. Und ich weiß nicht, ich glaube, sie hat 11 Geschwister. Die sind, glaube ich, bei 70 oder 80 Enkel angekommen. Jetzt rechne das aus, ne? Das ist auch eine Menge, ne? Und ich sage immer, wie hältst du das aus? Ostern, Weihnachten, sagt ja, es gibt immer Verstecke in Häusern. Aber auf der anderen Seite gehört das dazu, ne? Es ist ein Teil von unserem Leben. Es ist nicht umsonst, dass die Fußballstadien immer mal wieder voll sind. Es ist nicht umsonst, dass man zu Konzerten geht. Es ist nicht umsonst, dass man sich enger kommt, näher ist. Es macht etwas mit uns. Es ist für uns so wichtig. Wenn wir zusammenfassen und uns das nochmal anschauen und uns Jesus als unser Vorbild nehmen, dann erkennen wir das wirklich, dass Jesus Zentrum die Beziehung zu Gott war. Davon ging alles aus und da ging alles hin. Das war das, was ihn bewegt hat. Das war das, was ihm die Kraft gegeben hat. Und ihr Lieben, das Leben von Jesus, diese 3 Jahre, die waren anstrengend. Ich glaube schon, es gibt einen Grund, warum es 3 waren und nicht 6. Vielleicht wäre er im 4. im Burnout gekommen, ne? Man weiß es nicht. Aber diese 3 Jahre ist nicht so wie bei uns, dass du nach Hause gegangen bist und die Tür zugemacht hast. Sondern die Menschen waren wieder da. Und sie kamen wieder. Ich weiß das nur so im Rande, weil als ich bei meinem Freund da im Südsudan war und wir auf dem Dorf bei einer Mutter waren und die wussten, dass der Pastor kommt, da wurde um 6 die Ziege gebracht. Und dann fragen wir, was willst du denn mit der Ziege? Ich will jetzt erstmal frühstücken. Und dann sagte er, ja, die Ziege ist krank. Und dann sagte ich, bin doch kein Arzt. Vor allem kein Tierarzt. Dann sage ich, egal, du bist der Pastor, mach was. Also muss der Pastor auch noch Tierarzt sein. Und so geht das bis um 12. Kommen die Leute nacheinander. Und dann sage ich, ja, hörst du irgendwann mal auf? Hast du schon mal was gehört von Work-Life-Balance? Und dann sagt er, ja, was soll ich denn machen? Die Leute wegschicken oder was? Wir sind fast das Einzige, wo sie Hilfe bekommen, ne? Und so muss man sich das auch ein Stück weit in Jesus Leben vorstellen. Er war echt beschäftigt. Es gab einen Grund, warum er nachts gebetet hat und warum er auch abgehauen ist und manchmal einfach durch die Menge gegangen ist, dass sie nicht sehen, wo ist er denn hin, ne? Weil wir das einfach nochmal sehen müssen. Und gleichzeitig in dem Ganzen hatte er 3 enge Freunde, die er mitgenommen hat auf den Berg, die ihn in seiner jetzigen Herrlichkeit sehen durfte. Ne? Dann hat er diese 12 gehabt, mit denen er unterwegs war. Und unter diesen 12 war auch der Verräter da. Ne? Was für Freunde suchst du dir denn da aus? Ne? Aber er war da auch. Ne? Und dann gab's diese nächste Gruppe von 70 oder 72, wo Jesus in diesem Netzwerk lebte. Und dann gab's die Menge, die ganz Großen. Und ich glaube, dass das für uns so wichtig ist. Warum? Weil du wurdest nicht gemacht, alleine unterwegs zu sein. Du wurdest nicht dafür geschaffen, alleine zu leben. Du sollst nicht alleine arbeiten. Du sollst nicht alleine spazieren gehen. Manchmal tut's auch gut, aber du, im groben Ganzen solltest du es nicht. Du solltest nicht alleine entspannen. Du solltest nicht alleine Geburtstage feiern. Du solltest nicht alleine weinen, alleine Entscheidungen treffen, alleine das Leben genießen, das Leben trauern, das Leben wie auch immer. Wir sind nicht dazu gemacht, es alleine zu tun, sondern wir sind dazu gemacht, in ein Beziehungsnetzwerk hineingestellt zu werden, das von tief mit Gott, tief mit Menschen immer breiter wird. Und in dem Ganzen ist es so wichtig, dass wir uns ab und zu nochmal hinterfragen und sagen, Gott, wo stehe ich denn? Wie wird dieses große Bild jetzt praktisch für mich? Und dazu habe ich euch ein paar Fragen aufgeschrieben, die ihr sehr gerne dann in den Predigtnotizen, also in unserer Gemeinde Concordia-App unter Predigtnotizen kannst du das machen oder auch auf unserer Webseite Online-Kirche Predigtnotizen. Da sind die diese Woche drin. Da kannst du es auch dir selbst ausfüllen, per E-Mail schicken lassen. Du kannst es dir auch so per E-Mail schicken lassen und von Hand das alles machen, wie es dir passt. Aber ich möchte dich wirklich ermutigen, dass du diese Woche nimmst und sagst, Herr, ich nehme mir so ein paar Minuten Zeit, um einfach mal mich selbst zu überlegen, wo stehe ich gerade? Ne? Wo bin ich? Kannst du nochmal den Kreis zeigen? Wo bin ich in meiner Beziehung zu Gott? Fragen zu Freundschaften, innerer Kreis. Eine Frage zum Beispiel, wo haben dich Freundschaften zutiefst verletzt, dass du zumachst? Ne? Wo einfach Fragen, die tief sind, manche sind weniger tief, ein bisschen Multiple Choice, ja, nein, aber auch manches, wo du dir wirklich die Zeit nehmen kannst, wenn du es denn möchtest, wirklich den Heiligen Geist an dir arbeiten zu lassen. Und dann möchte ich dich wirklich ermutigen, einfach zu gucken, wo bist du unterwegs und dann ins Gebet gehen. Der letzte Punkt, den ich aufgeschrieben habe, ist, wenn du das Ganze dir anschaust, welches Gebet kannst du jetzt formulieren? Und wenn du dazu Hilfe benötigst, kannst du ja gerne auf unser Gebets- und Seelsorgeteam kommen. Aber ich möchte, dass wir jetzt im Moment mal kurz ruhig sind. Einfach das, was war, einfach nochmal auf uns wirken lassen. Und ich möchte den Heiligen Geist, brauchen wir nicht mehr einladen, war schon vor uns da, aber nochmal bitten, dass er uns einfach nochmal berührt, in, vielleicht in dem Punkt, wo du es gerade brauchst. Vielleicht in deiner Beziehung zu Gott, vielleicht hast du ja auch keine, vielleicht ist sie eingeschlafen. Vielleicht in deiner Beziehung zu deinen engeren Freunden, vielleicht hängt irgendwas schief. Vielleicht hast du auch keine, vielleicht ist Einsamkeit da. Dann in deiner größeren Gruppe. Ja, meine Nachbarn kennen mich gar nicht. Ne? Oder auch das ganz große Bild, die Masse. Vielleicht ist für dich mal wieder Zeit, ein Konzert zu besuchen. Aber ich bete einfach, dass in der kurzen Zeit der Heilige Geist dich berührt und dich einfach darauf hinweist. Und dann sei mutig genug, auch praktische Schritte daraus zu machen. Sonst ist alles umsonst. Ne? Dann war es nett. Dann haben wir fröhlich gelacht miteinander. Aber wir wollen ja auch ein Stück weit das umsetzen, wo uns Gott persönlich berührt. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen, dass du uns in Jesus so ein tolles Vorbild gegeben hast. Und ja, Herr, die Latte ist echt hoch. Und ja, Herr, jeder von uns hat verschiedene Erlebnisse und verschiedene Punkte in den verschiedenen Kreisen. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns heute Vormittag berührst, ob wir hier sind, ob wir es später anschauen oder gerade auch live schauen. Herr Jesus, dass du uns begegnest. und dass du zu uns redest, dass du einen Prozess in uns anfängst, um einfach zu zeigen, wo stehen wir gerade in Freundschaften? Wo sind wir miteinander unterwegs? Geist Gottes, wir benötigen dich. Und danke, dass in deiner Stimme auch die Gnade ist, dass in deinen Impulsen auch immer die Gnade mit dabei ist, die Barmherzigkeit, die Dinge umzusetzen. Dass es kein Richten ist, sondern dass es ein Aufhelfen ist. Danke, Geist Gottes, dass du gerade jetzt da zu uns sprichst. Danke, Jesus. Amen.